Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast Nummer 11 2023, wo wir über die News aus dem Oktober 2023 reden. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli.
Hallo zusammen.
Und Jens. Hallo Jens.
Hallo, schönen guten Tag oder schönen guten Abend.
Wir legen direkt los mit dem Anime in Deutschland. Da hatten wir vor allem zwei News zum 26. Kinofilm, das Schwarze U-Boot. Erstmal Anfang des Monats gab es endlich den lang ersehnten deutschen Trailer, den deutschen Synchro-Trailer, nachdem es vorher nur den OMU-Trailer gab, der uns dann einen Ausblick auf die Kinofassung geben konnte. Neben unserer Review, die ja noch im September kam, sicherlich für viele Fans ein wichtiger Punkt, um sich auf die Kinoveröffentlichung zu hypen. Und dies dann auch passiert. Am 31. Oktober ist der Kinostart von Das Schwarze U-Boot gewesen, wie Kevin, Grüße an dieser Stelle, im letzten News-Podcast auch noch betont hat. Es ist ein Kinostart ab dem Tag und nicht wie bei manch anderen Veröffentlichungen von Con-Filmen bisher, dass es nur an diesem einen Tag läuft. Und in einem Land lief er auch gar nicht an diesem Tag, nämlich in der Schweiz. Es hatten sich so auf unserem Con-News-Discord-Server einige Schweizer User auch schon gewundert, dass bei ihren Kinos ein bisschen Flaute war mit dem Programmpunkt zu Conan. Und jetzt kurz vor dem 31. Oktober hat Crunchyroll ihre Webseite auch nochmal aktualisiert und wir haben das auch in unsere News mit reingepackt. In der Schweiz startet Film 26 erst am 24. November im Kino. Keine Ahnung, was da jetzt der Grund war für die Verzögerung, aber nun ja, in Deutschland und Österreich konnte man den Film auf jeden Fall schon sehen oder man hat ihn damals in Japan gesehen. Ich habe ihn in einem kleinen, eher ländlichen Kino gesehen. Es war trotzdem aber dafür recht viel los. Das hätte ich gar nicht gedacht. Der Kinosaal war ordentlich voll, obwohl es eigentlich ein kleineres, eher ländliches Kino war. Deswegen hat es mich überrascht und auch schön gemischt. Es waren ältere und jüngere Fans dabei und die ultimative Kombo aus beiden, Eltern mit Kindern, waren auch dabei mit etwas jüngeren Kindern, also ich schätze mal so 12 und dann die Mutter dabei. Also eine bunte Mischung aus Con-Fans und wie man das an den Reaktionen gehört hat, zu manchen Szenen im Film hatten alle sehr viel Spaß im Kino. Das war mal wieder eine schöne Kinoerfahrung. Ich habe ja während Corona ziemlich viel ausgesetzt, was das Kino anging, weil ich die Pandemie ernst genommen habe und das war jetzt seit meine erste Con im Kinoerfahrung seit ein paar Jahren dementsprechend und das war mal wieder sehr schön, das zu erleben und schön da die Fans zu sehen und wie divers die Con-Fans auch von den Altersstrukturen her sind.
Ja, das definitiv. Ich hatte den Film auch am 31. Oktober im Kino gesehen, auch jetzt eher so ein Kleinstadtkino, sag ich mal. Und es war auch ein kleiner Saal, den sie da im Kino für ausgewiesen hatten, für Film 26. Der war aber doch relativ gut besucht. Ich hätte jetzt mal so Pi mal Daumen geschätzt, zu circa 65-70% war der Saal belegt. Klingt erstmal nach nicht ganz so herausragend viel, aber wenn ich mir das überlege, wie das in vergangenen Jahren gewesen ist, auch vor Pandemie-Niveau, da waren die Säle teilweise, wenn Conan lief, nur zu vielleicht 40% ausgelastet, 35-40%. Also da war dann gestern doch schon ein bisschen mehr los. Von der Altersstruktur her, so wie du das jetzt geschildert hattest, Lasse, also es waren Jüngere dabei, ältere Familien, Pärchen, also bunt gemischt. Und was ich sehr interessant fand, also ich saß direkt unter dem Projektor in der obersten Reihe und hatte dann natürlich auch freies Feld aufs Publikum. Und während des ganzen Films habe ich keine Handy-Displays aufblitzen sehen. Das war so für mich auch neu, weil in den vergangenen Jahren immer irgendwo irgendjemand mal eine Nachricht gecheckt hat oder was weiß ich, bei Social Media irgendwas nachgelesen hat und jetzt nicht mit 100% Konzentration beim Film gewesen ist. Das war gestern anders und ich hatte wirklich das Gefühl, alle, die da waren, die haben auch wirklich hochkonzentriert den Film verfolgt und das war schon ganz schön, gerade dann an so ein paar neuralgischen Punkten. die ich schon kannte. Ich hatte den Film schon vorher zweimal gesehen gehabt und dann dachte ich mir, okay, jetzt kommt die und die Szene, schau mal, wie das Publikum so reagiert und es war dann einfach schön zu sehen, beispielsweise als ganz großer Punkt die Sache mit der Organisation und Sherry Leaf. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern für die, die den Film vielleicht noch nicht gesehen haben, noch warten, bis er auf Disc rauskommt. Und dann ging so ein kurzes Raunen an ein paar Stellen durch den Raum und so sowas wie, oh je und oh mein Gott und so. Ja, und das hat wirklich Spaß gemacht, da die Reaktion mitzuverfolgen. Und war insgesamt schon wieder, ja, das Anime-Highlight des Jahres hierzulande. Conan im Kino ist einfach ein Muss und macht mir immer wieder viel Spaß.
Ja, ich greife die genannten Punkte von Lasse irgendwie gemischt jetzt alle mal zusammen auf, weil ich den Film am 31. nicht direkt sehen konnte. Aber wie er gesagt hat, es war ein Kinostart ab diesem Tag. Deswegen werde ich ihn mir bei mir in der kommenden Woche ansehen, dann in Deutsch. Ich hatte ja die große Ehre, den Film auch zusammen mit Jens in Japan schon zu sehen. Da war er natürlich auf Japanisch und ja, das Einzige, was man verstanden hatte, war ein ganz wenig Deutsch und vielleicht Englisch. Ich weiß gar nicht, ob es Englisch vorkommt. Ist schon etwas länger her. Aber ich saß da echt und habe gedacht, boah, den Film, wenn der in Kino, in Deutsch rauskommt, im Kino, wenn ich den sehen kann, dann muss ich den sehen. Und ja, ich bin sehr froh, dass bei mir der Film in der kommenden Woche nochmal an ein, zwei Tagen läuft. Und ja, auch Fans, die es halt nicht geschafft haben, jetzt ihn direkt am 31. zu sehen, war ja auch entsprechend Halloween. Vielleicht hat der eine oder andere die Halloween-Party vor oder vielleicht was anderes und konnte da ja nicht in den Film. Und ja, vielleicht habt ihr bei euch jetzt auch noch mal die Möglichkeit, ja, den Film zu sehen. Ja, ich bin auf jeden Fall noch sehr gespannt drauf. Ja, werde den Film in einem kleineren Saal sehen, so wie ich das gesehen habe bei der Reservierung. Und bis jetzt bin ich auch Person Nummer 5. Mal schauen, ob da noch ein paar Leutchen mit dazukommen. Ja, ist auf jeden Fall diesmal ein kleinerer Saal, aber trotzdem bin ich froh, dass Conan bei mir in der Gegend noch weitere Kinotermine spendiert bekommt.
Ja, dann hoffen wir bei dir, Olli, noch auf ein paar spontan Entschlossene, die dann kurzfristig sagen, okay, ich gehe ins Kino, ich schaue mir den Film jetzt mal an. Ist vielleicht ja eine ganz schöne Sache und ich kann es wirklich auch nur jedem, der den Film noch nicht im Kino gesehen hatte und noch nicht in den Genuss kam am 31.10., es wärmstens ans Herz legen, wenn er noch mal bei euch in der Nähe im Kino läuft, ihn euch anzuschauen, weil es ist wirklich ein guter Film. Lest auch gerne schon mal die Review dazu hier von conanews.org, die Lasse und Philipp zu dem Film abgegeben haben, weil es ist wirklich auf jeden Fall ein sehenswerter Streifen.
Ja, wo mir das hier gerade einfällt, vielleicht, Jens, magst du das ja direkt vergleichen, wenn du kannst. Du hast ja nun den Film in Japan mit mir gesehen und jetzt auch hier in Deutschland. Wie war das so im direkten Vergleich? Kannst du da was zu ziehen oder eher nicht so?
Also tatsächlich, so einen Vergleich kann ich, denke ich, schon ganz gut anstellen. Was mich direkt erstmal in Japan überrascht hat, war am Anfang des Films auf einmal, du hattest es eben angesprochen, deutsche Sätze zu hören von Kier. Ich dachte mir so, okay, was ist jetzt los? Läuft der Film hier nicht in original japanischem Ton? Natürlich lief er im japanischen Ton. Ist natürlich dann der Szene geschuldet, dass dann da Deutsch gesprochen wird. Und ja, generell so das Filmerlebnis, ich hatte den Film jetzt in OMU hier geschaut, war fast dasselbe wie in Japan, was eben rein den Film angeht. Klar, die Untertitel waren dabei, entsprechend habe ich natürlich auch alles verstanden. Das war rein in Japan jetzt mangels Sprachkenntnisse ein bisschen schwierig. Da habe ich jetzt nur so grob die Handlung mitverfolgen können. Und generell ist es auch wirklich so, wie ich es bis jetzt immer gehört habe, dass eben in Japan das Kinopublikum sehr verhalten still ist und jetzt auch wirklich sich nicht anmerken lässt, war der Film gut oder schlecht. Also bevor der Film losging, als wir im Kino waren, ich meine, es war, Da waren wir in Ikebukuro, Tokio.
Genau.
Ja, genau, war Ikebukuro. Man hat vor dem Filmstart nicht irgendwie wahrgenommen, dass die Zuschauer irgendwie jetzt besonders gespannt wären oder sich besonders freuen würden. Das war so diese typische japanische Zurückhaltung und Besonnenheit. Also bloß nicht zu viele Emotionen zeigen nach außen. Auch während des Films, egal ob da jetzt eine witzige Szene war, irgendwas mit Ran und Kokoro oder irgendeine Szene, die halt wirklich erschütternd war oder mitreißend, gerade in Bezug auf die schwarze Organisation und Ei natürlich. Niemand hat irgendwie Geräusche von sich gegeben. Da war kein Oh oder Ah oder sonst irgendwas dabei. Auch kein Applaus zwischendrin oder sonst was. Man hat noch nicht mal gehört, wie die Leute ihr Popcorn gegessen haben. Also wirklich andächtige Stille. Und auch nach dem Film. Also da war kein Applaus oder sonst was. Die Leute sind einfach stumm aufgestanden und wieder rausgegangen. Das war jetzt gestern, als ich den Film gesehen hatte, so ein bisschen anders. Es war etwas mehr Reaktion vom Publikum einfach mitzubekommen. Ja, ansonsten natürlich ist in Japan das Merchandise viel größer aufgehängt, als es jetzt hier bei uns ist. Also wir kamen aus dem Kinosaal raus und vor dem Saal war aufgebaut eine kleine Reihe mit verschiedenen Merchandise-Artikeln zum Film. Das ging von kleinen Medaillen über Filmmangas, über Taschen, Zahnbürstenhalter, Kosmetikbeutel, Kulturbeutel. Dann noch verschiedene Poster, CDs und, und. Also alles, was der Geldbeutel hergibt, konnte sich das Fanherz da besorgen. Dann natürlich überall Pappaufsteller und wenn man die ja, Mitarbeiter vom Kino gefragt hat, ob sie Fotos von einem machen mit all den Sachen, waren sie total begeistert und haben dann auch entsprechend dann da ja, Fotos von einem gemacht. Und insgesamt, klar, das Kinoerlebnis in Japan ist ein ganzes Stück weit stärker und besonderer natürlich gewesen als das Kinoerlebnis in Deutschland, klar. Aber insgesamt, klar, der Film bleibt derselbe und es hat wirklich richtig, richtig Spaß gemacht, alle drei Male den Film zu sehen. Das Einzige, was ich wirklich ganz stark bereue, ist, dass ich 5 Minuten zu lang gezögert habe, als wir in Japan waren. Und dann waren die letzten Plätze für die 4DX-Vorstellung ausverkauft und ich konnte den Film nicht nochmal in 4DX sehen. Aber naja, es sollte nicht sein.
Ja, das ist ja nochmal eine ganz andere Erfahrung. Also die habe ich auch noch nicht gemacht. Und ja, da ist dann die Frage, ob man das irgendwann mal machen kann. Ich weiß gar nicht, ob unsere Kinos das hier in Deutschland generell bieten und ja, mit welchen Filmen die das generell anbieten. Also das müsste man vielleicht nochmal ermitteln. Aber wenn das irgendwann mal in Deutschland kommt, ja, dann würde ich da wahrscheinlich auf jeden Fall auch reingehen. Und ich hoffe, dass das vielleicht dann nicht gerade in München oder so ist. Da habe ich eine sehr weite Anreise vor mir.
Ja, da direkt mit Übernachtung, Olli.
In Österreich wird der Film tatsächlich auch in 4D-Kinos gezeigt. Ich weiß jetzt nicht,
Oh, noch weiter
also
weg.
ja, noch weiter weg als München. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt speziell die 4D-Fassung ist. Ich bin hier mal beim 4D-Kino raufgegangen, .at, da gibt es Conan Film 26 am 1.11., am 2.11. Wenn ihr den Podcast jetzt hört, ist das schon in der Vergangenheit, aber gibt es schon noch andere Screenings. Also zumindest im deutschsprachigen Raum, sagen wir es mal so, gibt es vielleicht schon erste 4D-Vorstellungen. Da können vielleicht unsere österreichischen Zuhörer auch nochmal in die Kommentare schreiben, wie und ob das so ist. Wie das mit der Umsetzung ist, das ist bestimmt eine ganz besondere Erfahrung. Und ich kann natürlich noch mal eine sehr große Empfehlung aussprechen für die, die jetzt vielleicht den Film noch nicht gesehen haben oder bisher nur UMU gesehen haben. Die deutsche Fassung ist mal wieder sehr gut gelungen, die deutsche Synchronisation. Ich habe dir das ja auch schon gelobt für die Review und ich habe jetzt in der Zwischenzeit wurden bei manchen Fans noch mal ein paar Stimmen laut, die sich über eine gewisse Besetzung beschwert haben in dem Film, über eine Doppelbesetzung, die als störend empfunden wurde im Vorfeld. Und da habe ich jetzt nochmal drauf geachtet und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe das überhaupt nicht nachvollziehen können, was da manche für ein Gewese vorher gemacht haben. Die Rolle war super besetzt und der Synchronsprecher hat da tolle Arbeit geleistet und ich fand das überhaupt nicht störend. Also die deutsche Fassung ist auch mal wieder ganz, ganz große Klasse geworden. Und einen Kinobesuch wert, auf jeden Fall.
Ja, ich werde ja auf jeden Fall in die deutsche Vorstellung gehen. Also die japanische, wie gesagt, habe ich ja schon gesehen. Von daher, ja, bin ich auch immer sehr gehypt auf die deutsche Synchronisation, weil ich bin ein großer Fan von der deutschen Conan-Synchronisation, von anderen auch, aber gerade halt von Conan auch. Auch gerade nach dem Cos-Day, wo wir schon drüber gesprochen haben, wo die Conan-Sprecher dieses Jahr waren, Tobias Müller da kennenzulernen und dann im Film ihn zu hören. Also ja, wirklich sehr schön. Und ja, auch nochmal von mir ein Dank an Crunchyroll, dass wir die Möglichkeit für dieses Review hatten. Lasse und Philipp, ihr habt's machen dürfen. Ich fand das wirklich eine Hammermeldung, als ich das gehört habe, dass das so weit im Voraus möglich war. Also ja, auch wenn ich es nicht selber gesehen habe, ich bin immer noch sehr glücklich und ja, ehrenvoll erhaben darüber, dass uns das zuteil wurde und dass wir das machen durften.
Definitiv. Also die Review ist eine ganz, ganz starke Sache, eine ganz starke News. Und als ich die gelesen hatte, den Beitrag, da hatte ich auch gedacht, wow, das ist echt krass. Also wirklich großen Dank an Crunchyroll und an Sony Pictures Deutschland Entertainment. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt.
Ja. Ja, da hatten sich einige Fans auch gefragt. Im Vorspann war auch Sony explizit zu sehen, Sony Pictures Releasing. Das liegt daran, dass Sony jetzt, also Crunchyroll gehört ja schon seit ein paar Jahren Sony, und Sony Pictures, die machen ja auch normale Kinofilme, die haben jetzt auch stärker den Vertrieb übernommen für die Filme. Das war auch bei anderen Crunchyroll-Anime-Filmen so. Ich glaube, bei Suzume habe ich das auch im Kino gesehen. Das wird jetzt auch im Vorspann richtig mit dem typischen Sony Pictures-Logo präsentiert. Die übernehmen da inzwischen eine aktivere Rolle bei dem Vertrieb.
Ja, auch gestern im Kino, als es losging, kam erst das Crunchyroll-Logo, dann das Sony-Logo, anschließend dann das Toho-Logo und dann ging es quasi mit dem Film richtig los. Und da war ich auch erst ein bisschen irritiert. Als das Crunchyroll-Logo kam, dachte ich, okay, Conan geht los. Dann kam das Sony-Logo und ich dachte mir, okay, es kommt jetzt Werbung für einen anderen Anime. Und dann auf einmal ging es halt doch mit Conan los. Und dann hatte ich halt auch eins und eins zusammengezählt und gedacht, ah ja, okay, gehört alles zusammen.
Gut, dann gehen wir über vom richtigen Kino zum Heimkino. Denn da hatten wir in diesem Monat zwei Releases von Crunchyroll. Einmal hatten wir die 6. Blu-ray-Box zum Detective Conan Anime im Fernsehen. Die ist am 20. Oktober 2023 offiziell erschienen und ist wie immer das Äquivalent zur 6. DVD-Box mit all den Vorteilen, die die Blu-ray-Box mit sich bringt. Hat sie wieder entsprechend weniger Discs und gestochen scharfes Bild und dieselbe Folgenanzahl. Und gleichzeitig am selben Tag, wir haben ja im News-Podcast immer mal ein bisschen gewitzelt, ob sich da nicht noch vielleicht was verschiebt, aber tatsächlich, diesmal hat sich nichts verschoben, denn das TV-Special Detective Conan Love Story im Polizeihauptquartier Bindestrich am Abend vor der Hochzeit ist auch am 20. Oktober erschienen. Es lief ja bereits vorher im Fernsehen am 25. August hat ProSieben Max das Special gezeigt und jetzt, kann man es auch im Heimkino sehen, wenn man es im Fernsehen verpasst hat und nicht aufgenommen hat. Und im Stream kann man es ja auch noch nicht sehen, denn bisher ist Crunchyroll, hat diese Releases noch nicht nachgeschoben. So wie auch der 25. Film, wenn ich mich nicht irre. Der ist auch noch nicht bei Crunchyroll, obwohl er ja schon lange auf Disc raus ist. Da muss man nochmal schauen, aber bis es die bei Crunchyroll gibt, kann man sie sich auf jeden Fall jetzt physisch kaufen.
Ja, das werde ich auf jeden Fall auch noch tun. Also allein auch das Special mit der Love Story, was ja, wie du sagtest, bei ProSieben Max lief, noch vor dem Disc-Veröffentlichungsstart. Wir reden ja gerade drüber, also klar. Und ja, war für mich auch da schon ein tolles Event, das vorher zu sehen. Und da habe ich mich schon auf die jetzige Veröffentlichung sehr gefreut.
Blu-ray Box 6 und das Love Story TV Special. dürfen jetzt in meiner Sammlung auch nicht fehlen. Entsprechend habe ich es mir jetzt auch schon beides zugelegt, auch schon mal in beides reingeschaut, die Blu-ray-Box und auch das Special nochmal dann auf Kauf-DVD. Und ja, qualitativ ist das Ganze wieder mal High-End, Top-Notch. Und insgesamt, ja, wer die vorherigen Specials und die vorherigen Crunchyroll-Veröffentlichungen, sei es jetzt die Filme oder auch beispielsweise den Kompilationsfilm zu Film 24 oder auch die TV-Specials, das Verschwinden des Kon Edogawa oder auch Episode 1 sich schon geholt haben, die machen auch definitiv mit Love Story im Polizeihauptquartier nichts falsch. Und in knapp 2 Monaten steht ja Weihnachten vor der Tür, also sicherlich auch eine ganz schöne Geschenkidee für unter den Weihnachtsbaum.
Und auch in unserem nächsten Segment gibt es einige nette Geschenkideen. Beim Manga in Deutschland haben wir es nämlich diesen Monat vor allem mit Release-Terminen zu tun, entweder vergangene oder noch kommende. Am 10. Oktober ist der 10. Band von Yaiba in Deutschland erschienen. Wir haben dazu bereits auch einen Themenpodcast gemacht, wo Jens und Johannes und ich uns über den Band ausführlich unterhalten haben und wie wir den fanden. Da könnt ihr gerne reinhören, wenn ihr die ausführliche Analyse zum 10. Bandabenteuer von Yaiba gerne hören wollt. Und dann hatten wir auch schon in diesem Monat das finale Cover und die Inhaltsangabe zu Yaiba Band 11. Wieder wie immer in Zusammenarbeit mit Egmont Manga konnten wir euch diese News exklusiv präsentieren. Könnt ihr bei connews.org in unserer Exklusivkategorie nachgucken, da findet ihr das finale Cover ohne vorläufigen Schriftzug oder sonst irgendwas drin. So wird es im Laden stehen. Und da könnt ihr euch auch die Inhaltsangabe schon durchlesen und euch einen ersten Eindruck davon beschaffen, wie es denn im 11. Band von Yaiba weitergeht mit dem Samurai und seiner Freundestruppe. Yaiba Band 11 erscheint am 11. Dezember 2023 hier bei uns in Deutschland. Das wäre natürlich beides was für den Weihnachtsbaum zum Beispiel auch. Die nächsten Releases, die wir haben, die sind dafür ein bisschen zu spät, zumindest für dieses Weihnachten. Denn es ist aktuell die Zeit, wo die ganzen Manga-Verlage wieder ihre kommenden Programme und Lizenzen vorstellen. Und da wird natürlich dann auch immer aus dem Programm, aus den bestehenden Lizenzen, die kommenden Sachen auch eingestellt bei den gängigen Webseiten und ISBN-Nummern und alles. Und deswegen haben wir auch nur ein paar neue Termine für kommende Bände im nächsten Jahr. Bisher war ja alles bekannt bis Yaiba Band 12, der im Februar 2024 erscheinen soll. Jetzt sind noch Band 13 und 14 von Yaiba bekannt geworden. Die sollen am 8. April 2024 und am 9. Juli 2024 erscheinen. Ja, laut den Shops aktuell ist da diesmal eine dreimonatige Lücke zwischen Band 13 und 14 und keine zweimonatige. Muss man noch schauen, ob sich da noch was ändert. Und für den 9. Juli ist gleichzeitig auch der Release von Band 104 geplant. Detective Conan Band 104 ist ja jetzt erschienen in diesem Monat, da kommen wir später noch zu, in Japan und dann dementsprechend Juli 2024 bei uns in Deutschland. Im Januar erscheint erst noch Band 103, das heißt ein halbes Jahr Abstand. Zwischen Band 101 und 102 war ja ein kleinerer Abstand. Das war ja Januar und Mai. Diesmal ein bisschen längerer Abstand, wenn das alles so bleibt, wissen wir noch nicht. Genau. Und alle Kapitel natürlich von Detective Conan Band 103 und 104 könnt ihr bereits jetzt legal und offiziell im Detective Conan Weekly lesen. Das heißt, wenn ihr nicht bis zum 9. Juli 2024 warten könnt, dann könnt ihr euch da schon mal ein bisschen reinlesen, was in dem Band passieren wird.
Mit den jetzt gesetzten Releases für Band 103 im Januar, frisch dazugekommen, dann 104 im Juli und auch schon den geplanten Releases für 13 und 14 von Yaiba, denke ich, sind wir nächstes Jahr auch schon mal Conan-Manga-technisch und Yaiba-Manga-technisch ziemlich gut aufgestellt.
Worauf man auch gespannt sein kann, sind nicht nur die alten Kapitel im Detective Conan Weekly, sondern auch die kommenden Kapitel. Wir haben diesen Monat keinen aktuellen Weekly-Fall zu besprechen, weil in Japan in diesem Monat komplett pausiert wurde. Es geht erst weiter am 8. November, also nach diesem Podcast. Das heißt, eventuell im nächsten News-Podcast oder vielleicht sogar noch später, je nachdem, wie lang der Fall ist, Sprechen wir erst darüber. Wir haben aber jetzt schon erst ein paar mehr Informationen, als wir es vorher hatten, weil irgendwie einen Tag, nachdem wir den letzten News-Podcast, wo ich ewig lang spekuliert habe, anhand der spärlichen Hinweise, und einen Tag später begibt sich Gosho Aoyama auf eine Film 26-Eventbühne und wird da auch nach dem Manga-Fall gefragt. Und die Hälfte der Spekulationen waren dann schon wieder irrelevant, bevor der Podcast überhaupt raus war. Das war super, toll, gar kein Problem, super. Jedenfalls wissen wir jetzt genauer, worum es geht. Der Detektiv, der auftauchen wird, ist tatsächlich Saguro Hakuba und nicht Shinichi. Und Kaito Kid ist auch mit von der Partie. Und tatsächlich dreht sich das Ganze um den Bell Tree Tower, also das fiktionale Pendant zum Tokyo Sky Tree, dem 634 Meter hohen Fernsehturm in der japanischen Hauptstadt, den wir auch in Film 18 schon sehr ausführlich bewundern durften. Darum geht's in dem nächsten Fall, so in den groben Zügen. Genaueres werden wir dann erst wissen, wenn die Kapitel rauskommen. Und dann, wie gesagt, die genauen Besprechungen, sobald die Kapitel im Detektivcon Weekly auf Deutsch erschienen sind, in einem zukünftigen News-Podcast. Dann kommen wir zu der spoilerfreien Zone, wo es auch einiges an Nachrichten gab, nämlich auch eine weitere News, die nach unserer Aufnahme zum News-Podcast und vor der Veröffentlichung des News-Podcasts rauskam, war auch total super, hat mich überhaupt nicht geärgert, nämlich Film 27. Der Film wurde ja natürlich am Ende von Film 26 wie immer angeteasert mit einem kleinen Video am Ende. Das habt ihr beide dann ja bestimmt auch in Japan im Kino gesehen. Auch wenn es vielleicht nicht ganz verstanden wurde, was da gesagt wurde. Das in der deutschen Fassung übrigens auch im Kino, der Teaser war dabei. Manchmal ist er ja irgendwie nicht dabei, aber der Teaser für Film 27 war dabei, synchronisiert tatsächlich. Und da wurde ja schon waren schon die Stimmen von Conan, Kaito Kid und Heiji Hattori zu hören. Und ein Herzass wurde zerschnitten über einer Stadt. Die Stadt, hätte man schon damals erkennen können, ist Hakodate, eine Stadt auf Hokkaido, der nördlichsten japanischen Insel. Und wie schon bei Film 26 gab es ja auch einen Teaser-Trailer vorher. Und dieser Teaser-Trailer war ein erweiterter Teaser, weil sie hatten jetzt, bei Film 25 hatten sie die Halloween-Revival-Screenings und da gab es einen erweiterten Teaser am Ende, um nochmal das Publikum reinzulocken. Jetzt für Film 26 hatten sie Black Crowsing, also Closing, Wortspiel. Und da gab es dann auch einen erweiterten Teaser. Und dieser Teaser wurde jetzt auch auf YouTube veröffentlicht, um uns für die kommende Veröffentlichung von Film 27 anzuteasern. Und diesen Teaser-Trailer konnten wir uns ansehen. Darin sehen wir ein Katana, was langsam eine Kamerafahrt über sich ergehen lässt, wo wir Szenen aus den Magic Kaito TV-Specials sehen, Kid the Phantom Thief. Vor allem steht dabei im Fokus Tuichi Kuroba, der Vater von Kaito Kuroba und der vorherige Kaito Kid. Und Kaito sagt dabei, hält einen Monolog und sagt, dass er etwas verstanden hat. Und Kon und Heiji sprechen danach davon, gegen den Erbe des Vermächtnisses anzutreten. Also deutet der Teaser ziemlich stark darauf hin, dass Kaito Kid einen Diebstahl versucht, an den sich bereits Tuichi in der Vergangenheit versucht hat. Und Hakodate wurde nochmal deutlicher bestätigt, denn im Hintergrund und auch hinter dem Logo sehen wir ganz deutlich das ehemalige Sternfort, also eine militärische Beanlagung, die mit einem Stern sternförmig ist und mit einem Wassergraben umzogen ist, kennt man vielleicht aus der Geschichte. Das ist das Goryokaku in Hakodate. Das heißt, das Setting in Nordjapan ist damit ziemlich felsenfest und wir haben jetzt auch ein bisschen mehr zum Inhalt erfahren. Ja, Kaito Kid gegen Heiji Hattori. Zum vierten Mal tauchen sie zusammen in einem Film auf und diesmal wird es vielleicht ein bisschen persönlicherer, direkterer Zusammenstoß und für Kaito ist es natürlich mit seinem Vater, er redet ja sehr oft mit seinem Vater in Magic Kaito, und sich da an einem Diebstahl vielleicht zu versuchen, wo sein Vater schon mal dran war, das ist, scheint vielleicht für beide Figuren ein bisschen was Persönlicheres zu werden hier in Film 27. Seid ihr schon gespannt?
Ja, das auf jeden Fall, denn Conan-Film ist immer toll und ja, selbst die kleinen Teaser, wie gesagt, wir hatten es in Japan halt schon gesehen, das ganz bisschen, ich sag für mich eher gehört, weil ich habe eher die Stimmen erkannt als ja, das, was da so vor sich ging, außer dass da die Karte war und so. Ja, aber da wusste ich dann schon, oh, nächster Film wieder mit Kaito Kid und Heiji ist auch mit dabei und ja, das mal interessant. Wir hatten ja schon Kid gegen Makoto. Mal gucken, was dann Heiji sich da einfallen lässt. Beziehungsweise hat mich so ein bisschen auch nostalgisch an Film 3 erinnert, wo Kid ja in Osaka eine Ankündigung machte, wo Heiji dann da mit bei war und ja, wir erinnern uns, lange ist es her und ja, nächstes Jahr gibt's einen neuen Raubzug von Kid oder ein Aufeinandertreffen von Kid und Heiji und Conan ist auch mit dabei, aber erstmal die beiden sind wichtig.
Da haben wir uns ja gut ergänzt, Olli. Du hast die Stimmen erkannt und ich habe die Stimmen so gerade mal gar nicht erkannt. Sie kamen mir zwar bekannt vor, als so der Teaser lief und ich dachte mir so, ganz bekannt, aber ich weiß gerade nicht, welche Charaktere. Ja, Schande über mein Haupt, ich weiß. Aber dafür hatte ich dann nur so ein paar Wortfetzen verstanden, sowas wie, ja, das werde ich dir nie verzeihen, Kid und so und dachte mir, okay, also irgendein wichtiger Charakter aus der Serie sagt, er kann das Kid nie verzeihen. Gut, ich hätte eigentlich auch drauf kommen können, dass das dann Heiji ist. Bin ich aber irgendwie nicht im Eifer des Gefechts. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich fand den Teaser schon im April sehr vielversprechend, sehr interessant. Auch wenn natürlich die Teaser immer erstmal relativ nichtssagend sind. Also wirklich die Informationen natürlich spärlich gesät werden, was ja auch Sinn und Zweck eines Teasers ist. Und gerade jetzt hier am Ende von einem Film, wenn es nur noch so 10 Sekunden Bildmaterial ungefähr sind oder 20 Sekunden, mit dem Teaser-Video dann, ja, gab es etwas mehr Informationen, was für mich aber auch wirklich nochmal, auch wenn es nur wenige neue Informationen gewesen sind, die Vorfreude auf Film 27 ein Stück weit mehr noch angeheizt hat. Und ja, ich bin grundsätzlich nie ganz so der Fan von Kaito Kid-Filmen, wie jetzt beispielsweise von Filmen rund um die Organisation. Oder generell Filme, wo halt Heiji dabei ist, also beispielsweise Der purpurrote Liebesbrief, fand ich jetzt auch einen der stärkeren Filme. Wie das dann jetzt hier ja, bei Film 27 wird, bleibt abzuwarten. Und so wie immer freue ich mich natürlich auch auf diesen Film dann und gehe erstmal davon aus, dass es gut wird.
Vielleicht steuert Maiko Raki auch mal wieder ein Filmending bei zu Film 27, das wissen wir jetzt aber auch noch nicht. Was wir aber wissen, ist, dass das 58. Opening zum Detective Conan Fernsehanime wieder von Maiko Raki stammen wird. Da hatten wir die News zu, dass Opening 58 Unraveling Love Tsukashi no Yuki heißen wird und am 28. Oktober startet, was tatsächlich einer der seltenen Fälle war, wo das Opening nicht mit einer neuen Episode gestartet ist, sondern tatsächlich mit einem Remaster. Deswegen ist das natürlich, haben die meisten Fans wahrscheinlich noch nicht gesehen. Das Remaster von Episode 520 lief da. Und erstmals mit einer neuen Episode regulär in der Ausstrahlung wird es am 4. November zu sehen sein. Das heißt, ihr könntet es jetzt vielleicht schon gesehen haben in der regulären Episode, wenn ihr in den USA lebt zum Beispiel und das dabei Crunchyroll guckt, wenn ihr diesen Podcast am Sonntag hört. Ja, das Opening ist Maiko Rakis x-tausendste Beitrag zum Anime und das vorherige Opening 57 lief jetzt auch schon eine ganze Weile seit dem 25. März, seit Episode 1077, Race Inside, von dem dürfen wir uns jetzt verabschieden und dann jetzt Unraveling Love begrüßen.
Die einsame Rekordhalterin der Detektiv Conan Openings, Endings, Insert Songs etc. pp. baut ihren Vorsprung aus. Ja, klingt jetzt ein bisschen veralbernd, wenn ich das so sage, aber ist tatsächlich wirklich sehr ja, wie soll ich sagen, mit Begeisterung gemeint. Also ich finde das wirklich klasse, was Mai Kuraki hier abliefert seit Anbeginn der Detektiv-Con-Reihe, des Detektiv-Con-Animes. Sie hat ja auch schon 2 Verewigungen im Anime bekommen und das absolut zu Recht. Also ich habe es mir jetzt, da der Podcast aufgenommen wird, noch nicht anschauen können. Ich habe die Remastered-Episode nicht gesehen, hoffe aber dann es ja in den nächsten Tagen einmal hören und auch sehen zu können. Und ja, ich gehe auch mal davon aus, da es von Mai Kuraki stammt, wird es wieder ein grundsolides Opening sein. Mal schauen, ob es auch eins meiner Lieblingsopenings wird. Zuletzt haben mir die Songs von Mai Kuraki ein bisschen weniger gefallen als so die Tracks, die sie am Anfang und in der Mitte beigesteuert hat, gebe ich ehrlicherweise zu. Ja gut, Musikgeschmäcker verändern sich ja auch mal mit der Zeit. Vielleicht ist das jetzt ein Lied, das genau meinen Nerv trifft. Ich weiß es nicht, aber ich werde es erfahren.
Ja, ich bin auch gespannt. Also ich freue mich immer sehr, wenn Mai Kuraki dabei ist. Sie hat ja sogar unter anderem auch schon eine eigene CD bekommen, die ich hier zu Hause auch stehen habe, wo sie auf dem Cover mit Conan zu sehen ist. Und ja, das war schon sehr schön. Ja, haben wir auch drüber berichtet. Ist ein bisschen her, aber wenn ihr den Newsblog durchsucht, findet ihr den Beitrag. Und ja, was mir auch von Mai Kuraki sehr in Erinnerung geblieben ist, ist damals zum Remake mit Mord bei Mondschein. Da hatte sie ja auch dieses, ja, Jubiläums-Opening, sage ich immer gerne, beigesteuert. Das ist mir vor allem auch im Gedächtnis geblieben. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie denn dann das Neue wird. Und ja, auch das wird uns wieder einige Zeit begleiten. Und ja, dann hat man auf jeden Fall Zeit. Und wir werden dann beim nächsten Mal auch darüber sprechen und das wahrscheinlich so ein bisschen analysieren, wie wir es fanden und so weiter und so fort.
Dann hatten wir am 18. Oktober den Release von Detective Conan Band 104, da ist er wieder. In Japan ist er offiziell erschienen, zusammen mit Band 8 von Hani no Hanzawa-san, dem Parodie-Gag-Spin-Off zu Detective Conan, und dem zweiten Band zum Movie Comics Edition zu Film 19, Die Sonnenblumen des Infernos. Die drei Bände sind da gestartet in Japan, beziehungsweise der 104. Band ist in Japan auch als Special Edition erschienen für 1200 Yen statt 550, war dann ein alternatives Cover dabei und 8 Storyboard-Karten von Film 26. Editionen haben sich auch sehr gut verkauft, über 200.000 Mal, war in der Woche auf Platz 1 der japanischen Comic-Charts und auch Hani no Hanzawa-san hat sich wieder im Rahmen seiner Möglichkeiten verkauft. Der verkauft natürlich ein bisschen weniger. Ja, Detektiv Conan Band 104 und Die Gefährten in Japan ist offiziell erschienen und verkaufstechnisch auch wieder erfolgreich mit dabei, wie man es von Detektiv Conan gewohnt ist. Es ist natürlich die Frage, die sich jetzt vielleicht ein mancher Fan stellen wird. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon so Special Editions zu Band 86 und 92 in Japan, wo dann die TV-Specials Das Verschwinden des Conan in Ogawa und Episode 1 als DVD-Bundle dabei waren. Das konnte man natürlich in Deutschland nicht umsetzen bei Egmont Manga. Nun wird vielleicht sich der ein oder andere Fan fragen, ob das dann jetzt auch zu uns nach Deutschland kommen könnte, so ein alternatives Cover und so Karten mit Storyboards. Das wäre ja schon irgendwie ganz cool. Bisher gibt es dazu noch keine Infos. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man unbedingt darauf hoffen sollte, aber wenn es dazu irgendwas geben sollte, sehr großer Konjunktiv, dann lest ihr es auf jeden Fall bei uns auf cornnews.org, wenn es dazu irgendwann mal eine News gibt und hört es dann auch hier im News-Podcast. Aber ich würde meinen Atem nicht anhalten. Dann haben wir eine Meldung noch aus den USA, mit der die englischen Fans gar nicht mehr schon gerechnet haben. Film 24, ihr erinnert euch, für uns deutsche Fans ja schon ewig her, puh, war 2 Filme, die scharlachrote Kugel, ach ja, richtig, darum ging's. Der 24. Film wird jetzt auf der Anime NYC Anime Expo gezeigt, in den Kinovorstellungen mit englischer Synchronisation und einmal mit UMU. Das Besondere daran ist, der Film sollte eigentlich schon mal auf der Anime NYC laufen, synchronisiert, nämlich 2021. Da stand er auch schon im Programm drin und die Fans hatten sich schon gefreut. Und damals wurde er ohne Begründung, ohne irgendwas, einfach aus dem Programm gestrichen und man hat nichts mehr dazu gehört. Und ich, soweit ich das mitbekommen habe, hat sich da auch niemand mehr zu geäußert in der Zwischenzeit. Ja, und jetzt, 2 Jahre später, ist der Film plötzlich wieder da und wird jetzt doch irgendwie gezeigt. Also es ist ein, also ich habe zumindest noch keine Begründung gehört. Scheinbar aktuell noch ein ziemliches Rätsel, was da jetzt genau passiert ist irgendwie und wie und was. Aber auf jeden Fall toll, dass die Synchro, die offensichtlich aufgenommen wurde, jetzt das Licht der Welt erblickt und dass die Fans das sehen können. Die Umstände sind natürlich jetzt ein bisschen sehr kurios und vielleicht auch ärgerlich, aber immerhin wird der Film jetzt endlich für die englischen Fans auch mit englischer Synchro gezeigt. Am 18. November.
Das sehe ich so wie du. Es ist zwar ein bisschen dubios, dass das Ganze 2 Jahre hat warten lassen, auf sich warten lassen in den USA. Die Gründe sind auch nicht so ersichtlich, aber was lange wird, wird endlich gut. Und es ist ja dann auch schön für die US-amerikanischen Fans, dass sie dann den Film jetzt auch in englischer Synchronisation bekommen. Und ich denke, das ist die Hauptsache. Was die Gründe sind, vielleicht gab es da auch noch Streitigkeiten mit den Lizenzen. Wir wissen es nicht, da könnten wir nur spekulieren. Aber es tut ja am Ende auch nichts zur Sache. Das Ergebnis zählt. Der Film ist jetzt eingeplant für November, den 18. und den 19. Wäre natürlich blöd, wenn er jetzt auf einmal dann wieder kurzfristig verschwindet und nicht gezeigt würde. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die Verantwortlichen in den USA das ein zweites Mal tun würden, weil das sorgt dann irgendwann auch wirklich für extreme Missgunst bei den Fans.
Und dann haben wir noch in dieser spoilerfreien Zone eine etwas traurigere Meldung aus Japan, denn Miyuki Ichijo, die japanische Synchronsprecherin von Jodie Starling, ist leider verstorben in Japan. Wie ihre Agentur per Traueranzeige bekannt gab, ist sie am 24. Oktober 2023 überraschend an Multiorganversagen gestorben. Sie wurde 76 Jahre alt, laut der Agentur. Überall sonst im Internet steht, sie wurde 1949 geboren, das heißt, sie wäre erst 74 gewesen. Keine Ahnung, warum es da jetzt irgendwie unterschiedliche Dinge gibt, ist jetzt auch nicht so relevant. Miyuki Ichijo, am 23. August auf jeden Fall geboren wohl, in der Präfektur Iwate in Japan, zuerst als Sängerin im Fernsehen und als Kinderdarstellerin im Kinderfernsehen bekannt geworden, dann später zur Synchronsprecherin geworden im japanischen Fernsehen und dann hauptberuflich in diesem Feld tätig gewesen und so dann auch in Detective Conan. Tatsächlich, für die News habe ich nochmal geguckt, Jodie Starling war nicht ihre erste Rolle in Detective Conan. Sie war bereits in Rache für Sherlock Holmes zu hören im TV-Anime, den bekannten zweiten Fall mit Heiji Hattori, wo sie Maria Toda gesprochen hat. Und dann ein Jahr später hat sie auch in Film 2, das 14. Ziel, die Barbesitzerin Towako Okano gesprochen, wenn man sich an die Szene erinnert, in der Bar da mit Kogoro und Eri. Und dann 2001 wurde sie dann Stammsprecherin und hat Jodie Starling gesprochen, beziehungsweise damals ja noch Jodie Saint-Emilion. Und wir haben sie noch in diesem Jahr gehört, in 4 Anime-Episoden, kam dieses Jahr mit Jodie Starling und natürlich Film 26, das schwarze U-Boot. Quasi nochmal so ein letztes Hurra, jetzt vor diesem überraschenden und sehr tragischen Tod, der viele Con-Fans sehr traurig erwischt hat. Ich habe sehr viele traurige und anteilsnahmsvolle Reaktionen dazu gehört. Sehr traurig. Das FBI-Trio James Black, Andre Carmel und Jodie Starling, da sind jetzt alle die originalen Sprecher tatsächlich verstorben. Carmel ist ja auch erst vor nicht allzu langer Zeit gestorben, der originale Sprecher. Und jetzt auch die Sprecherin von Jodie. Sehr traurig und ich glaube, da können wir auch nur sagen, Ruhe in Frieden und sehr traurig.
Das stimmt. Also, ja, die News hätte es nicht gebraucht. Ich fand es auch wirklich sehr traurig, das zu lesen. Ich meine, das war auch bei der News zum Tod von Josef Scharnel so. Das war bei den News zu vorherigen Sprecherinnen und Sprechern oder jetzt überhaupt Mitwirkenden bei Detektiv Conan so. Generell, Trauermeldung ist immer was Trauriges. Aber wenn du dann halt natürlich die Leute stimmlich kennst, weil sie dich ja, jahrelang mit ihrer Voice-Performance ja, erfreut haben und wirklich diesen Charakter mit Leben erfüllt, dann ist das immer noch mal was anderes, als wenn es jetzt ja, jemand ist, zu dem man so gar keinen Bezug hat oder mit dem man irgendwie so gar keine Erinnerung oder Stimme verbindet. Und so einen ähnlichen Fall hatten wir ja, als Thomas Petruo verstorben ist, der ja auch Yusaku Kudo, also zusammen oder abwechselnd mit Detlef Bierstedt, meine ich, ist es, synchronisiert hatte. Und kurz nach Petruos Tod lief dann ja auch das Special Episode One im Kino, wo er dann ein letztes Mal in seiner Rolle als Yusaku Kudo zu hören gewesen ist. Und jetzt ist dann halt eben Miyuki Ichijo gestorben. Und ein letztes Mal war sie zu hören in Film 26, Das schwarze U-Boot. Und ja, das sind Parallelitäten, die sind traurig und ja, keine schöne News.
Okay, dann gehen wir über zu den Anime-Episoden in Japan. Da haben wir in diesem Podcast vier Episoden vor der Brust und als erstes zwei Manga-Adaptionen 1098 und 1099, die Göttin des Windes, Chihaya Hagiwara. Und zu diesen Episoden erzähle ich jetzt noch mal ein bisschen etwas. Conan und Professor Agasa sind verabredet mit Ran, Sonoko und Kogoro in einem überaus teuren und exklusiven Restaurant. Professor Agasa fährt aber ein bisschen zu schnell, weil sie sich verspätet haben und wird dabei glatt von einer Verkehrspolizistin angehalten und kriegt einen Strafzettel. Und die Polizistin scheint irgendwie Interesse an Conan zu haben und salutiert ihm. Erstmal komisch, aber naja. Und danach fahren sie zum Restaurant, wo Sonoko ein Chef einer Firma von einem Subkonzern von dem Konzern ihres Vaters trifft, Kinji Nanjo, der da auch essen will und mit zwei Bodyguards unterwegs ist, weil ihm ein Safe geklaut wurde. Und den kann man aber nicht öffnen ohne ihn, ohne seine biometrischen Daten. Und dann hat er in Talkshows ganz protzig angegeben, wie blöd doch die Diebe sind und dass sie ihn dann auch schon klauen hätten müssen. Worauf er jetzt plötzlich ganz viele Droh-E-Mails und Anrufe bekommt und Bodyguards an die Seite gestellt bekommen hat. Was ihn aber total nervt, weil er würde gerne, bevor seine Frau noch dazu kommt, ins Restaurant noch vorher in seiner Lieblingskneipe einheben. Er trifft dann in der Toilette unbeobachtet von seinen Bodyguards auf Professor Agasa, der ihm ein bisschen ähnlich sieht und bittet ihm den Gefallen, dass sie ihre Oberteile tauschen können, ihre Jackettjacken und mit einer Maske und einer Cappy, dass dann Agasa die Bodyguards täuscht und Nanjo dann einheben gehen kann. Das klappt natürlich nicht, die Bodyguards sind viel zu professionell. Wer aber nicht so professionell sind, sind die Diebe von dem Tresor, die jetzt plötzlich Agasa für Nanjo halten und ihn entführen. Das passt Con natürlich gar nicht und er nimmt die Verfolgung auf, wird dann auf dem Highway fast von den Leuten abgedrängt und fliegt über die Brücke rüber in den Abgrund, aber wird dann gerettet von der Verkehrspolizistin, die wir vorher schon gesehen haben, die sich als Chihaya Hagiwara, auch vom Titel dieser Episode, rausstellt. Die ältere Schwester von Kenji Hagiwara, wir erinnern uns, der Bombenkollege von Jinpei Matsuda, der damals gestorben ist. Und sie hat ein ganz großes Vertrauen zu Conan, weil er hat ja den Mörder von ihrem Bruder überführt, was den Leuten da noch nicht so ganz bewusst ist, aber ihr natürlich schon. Deswegen unterstützt sie ihn in allem und hilft ihm, dann die Entführer von Professor Agatha dingfest zu machen und ihre Schuld so bei Conan zu begleichen. Nebenbei muss auch noch ein bisschen fallmäßig was gelöst werden, weil die Verbrecher haben einen mehr oder weniger klugen Trick, wie sie durch die Polizeiabsperrungen kommen, der ja fast so ein bisschen nebensächlich war in dieser Folge, weil eigentlich ging es eher um die Beziehung der Charaktere und um ein bisschen Verfolgungsjagd-Action mit einem Motorrad. Und das war auch ganz okay. leider animationstechnisch an manchen Stellen doch ein bisschen schwach. Gerade die Szene, die man aus dem Manga ja so groß kennt, wo Chihaya Conan rettet und dann metaphorisch gesehen Flügel, so sinnvoll sie kommt wie ein rettender Engel, als Göttin des Windes da angeflogen und rettet Conan. Gerade die Szene fand ich im Anime sehr enttäuschend umgesetzt im Vergleich zum Manga oder sonst irgendwie. Aber ansonsten eine recht kompetente Umsetzung dieser Manga-Kapitel. Oder wie seht ihr das?
Die Rettungsaktion von Conan, bei der du gesagt hast, dass du sie etwas enttäuschend fandest, da ging es mir haargenau genauso. Es wirkte auf mich einfach unpassend irgendwie. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Manga sah das Ganze wirklich dynamisch und auch elegant fast schon erhaben aus, wie sie da Conan gerettet hat. Im Anime, ich weiß nicht, das hat bei mir nicht wirklich gezündet. Ich fand diese Szene eher so ein bisschen befremdlich. Auch manch andere Action-Szene, die sie da hinlegt, gerade am Ende dann, als sie die Entführer stellen will und mit dem Motorrad da dann auch nochmal abhebt. Ich weiß jetzt nicht, ob das am Animationsstil liegt oder ob ja da vielleicht einfach nicht die absoluten Profis am Werk waren, als sie das animiert haben. Aber es wirkte so, als wäre das Motorrad ein Fremdkörper in dieser Szene und in diesen Bildern und wäre da irgendwie einfach drüber gelegt worden, über den Hintergrund und dann da irgendwie im Raum bewegt worden. Also ich kenne mich mit Animation und Anime-Produktion jetzt nicht aus, aber so sah es für mich mit einem laienhaften Auge aus. Und das, was ja eigentlich Chihaya auszeichnet, dass sie die Göttin des Windes ist, dass sie als Motorradpolizistin da sämtliche Tipps, sämtliche Tricks und Kniffe kennt, das kam für mich im Anime etwas zu kurz, wenngleich es im Manga sehr gut dargestellt war. Ansonsten die gesamte Rahmenhandlung, Entführung vom Professor und der Trick, wie die Entführer durch die Kontrolle gekommen sind, das fand ich wiederum solide. Ich muss jetzt gerade überlegen, ich kann mich gerade nicht erinnern, ob der Professor schon mal entführt wurde. Auf jeden Fall gab es diesen Trick mit dem Wagen, meine ich, noch nicht. Das ist was komplett Neues und entsprechend auch schön, dass Gosho Aoyama sich da überlegt hat, keine Doppelung mit reinzunehmen. Also nach dem Motto, ach, diesen Trick der Entführer, den hatten wir schon mal, den nehmen wir 1:1 jetzt nochmal genauso. Das ist zum Glück unterblieben.
Er wurde schon mal entführt in diesem Fall Notfallsituation 252 mit diesem Klopfzeichen da in dem Gebäude, was abgerissen werden sollte, wo Con dann sich selbstversehentlich außer Gefecht setzt.
Ah ja, stimmt, ja.
Und ich glaube, es war ein Filler-Fall. Das mit dem Wagen ist nicht 1:1 umgesetzt, aber wir hatten schon mal irgendwie so einen Fall. Da hatten die Entführer über den Lastwagen so eine Art Folie oder Sticker oder irgendwas geklebt. Und das hatten die dann im Tunnel abgemacht und dann sind sie da rausgefahren und dann hatte der Lastwagen eine andere Farbe oder irgendwie sowas. Daran hatte mich das erinnert.
Ah ja, in Staffel 5, der verschwundene Fluchtwagen des Entführers, wo Takagi noch auf der Überwachungskamera wie verrückt nach diesem Kleintransporter sucht. Ja, doch, da hast du recht, das war ein ähnlicher Trick.
Genau, ja, ansonsten fand ich die Anime-Umsetzung oder die Anime-Episoden fand ich sehr gut. Die Einführung von Chihaya hat, soweit gut geklappt. Ja, nur eben, was ihr auch schon angesprochen hattet, diese Flügelszene, sage ich mal, die ja eigentlich das Event sozusagen war, wurde ja dann auch nochmal wiederholt in der zweiten Episode. Aber ja, das hat mich persönlich auch nicht so wirklich abgeholt. Ich dachte dann halt so, ja, okay, es ist jetzt halt so, ja, sie hat jetzt Flügel und ja, jetzt ist wieder vorbei. Also irgendwie hinterließ das nicht so den bleibenden Eindruck da, dass sie da mit Flügeln angeflogen kommt und ihn da rettet und ja, irgendwie so göttlich da war. Irgendwie, ja, war das habe ich mir, ich weiß nicht, wie ich es besser umsetzen kann, aber irgendwie hinterließ es nicht so den bleibenden Eindruck, so, ja, sie ist wirklich die Göttin mit den Flügeln, die da anfliegt, sondern das war eben so kurz, ja, sie kommt, dann nimmt ihn mit, zack, Flügel drüber gelegt und ja, das war's dann so, also weiß ich nicht, also ja, das sollte ja eigentlich so die Highlight-Szene sein, hat mich jetzt nicht so gepackt, ja, wie ansonsten so der restliche Fall war, aber sonst, ja, gut entsprechend. Die Story war, ja, spannend mit dem Professor dann halt. Nur halt ein bisschen schade, dass man ihn am Ende nicht mehr gesehen hat, sondern das nur aus Erzählungen gesagt bekommen hat. Aber ansonsten, ja, war das eine sehr schöne Folge, hat mich gut unterhalten. Chihaya ist ein toller Charakter. Wir wissen ja, sie kommt auch nochmal wieder. Von daher freue ich mich auf die weiteren Anime-Episoden, die irgendwann kommen werden. Wir wissen aktuell noch nicht wann. Aber ja, finde ich, waren gute Umsetzungen. Wenn ich so jetzt bewerte, dann, ja, wo bin ich da? In der Mitte bei 3 von 5 mit Tendenz zu 4 oder nehme ich 4? Ich weiß es nicht genau. Machen wir mal 3,5 und dann ist gut.
Das mit dem Professor hat mich schon im Manga so ein bisschen geärgert gehabt. Und ich hätte gedacht, dass sie hier vielleicht so noch irgendeine Anime-originale Szene einbauen, wie er zumindest in den Krankenwagen oder so reingeschoben wird. Da muss man den Synchronsprecher zwar nichts bezahlen, aber kann ja wenigstens nochmal zeigen. Anstattdessen machen sie am Anfang 3 Minuten Recap. Das ist ja bei manchen Manga-Umsetzungen leider irgendwie so, dass sie dann damit die Zeit strecken. Finde ich, da hätten sie vielleicht sich noch irgendwas überlegen können. Was noch eine andere Sache ist, die für Diskussion gesorgt hat, beziehungsweise des Debüts, ist die japanische Besetzung von Chihaya, die Synchronsprecherin, denn sie haben hier Atsuko Tanaka besetzt, die ja eine sehr bekannte und legendäre japanische Synchronsprecherin ist. Sie spricht unter anderem Motoko Kusanagi aus Ghost in the Shell im Original, den Major. Und deswegen, wegen dieser Rolle, hat Gosho Aoyama auch angeregt, sie auch für einen anderen Charakter zu besetzen. Sie spricht in Japan nämlich auch Mary Sarah. Und wir kennen ja Atsuko Tanaka vielleicht so ein bisschen. Sie hat eine eher tiefe Stimme und spricht immer Charaktere, die ein bisschen stoisch sind, eher so, und dann ein bisschen mit dieser tiefen Stimme sehr ernst und ein bisschen langsamer sprechen. Und da fanden manche Leute, dass das nicht so ganz so toll auf den Charakter von Chihaya passt. Und ich muss auch sagen, ich hätte mir sie, das wäre vorher nicht meine Wahl unbedingt gewesen, weil Chihaya ist zwar durchaus ernst, aber sie hat auch sie hat diese Ernsthaftigkeit gepaart mit so einer gewissen Leichtfüßigkeit. Also sie bringt zwar viel so ernst rüber, aber sagt dann auch oft mal Dinge, die dann eher so vielleicht auch unabsichtlich lustig sind. Und ich finde, da habe ich mir jetzt nicht die Stimme von Atsuko Tanaka vorgestellt, sondern ich hätte dann vielleicht eher gedacht, dann ich wäre eher so in Richtung Yukiko gewesen, dass das eine Synchronsprecherin ist, die vielleicht auch ein bisschen mehr diese Genki-Energie auch mal ab und zu darstellt, wenn sie ein bisschen jovialer ist. Muss man natürlich schauen, wie es in der Zukunft wird, aber ich hätte mir ehrlich gesagt auch wegen der Doppelbesetzung eine andere Sprecherin für Chihaya gewünscht. Nichts gegen Atsuko Tanaka, also sie ist super auf Rollen wie Mary oder eben Motoko, aber auf Chihaya weiß ich nicht.
So sehr ist mir die Doppelbesetzung gar nicht sauer aufgestoßen, wenn ich ehrlich bin. Ja, sicherlich so ein kleines bisschen mehr Lebhaftigkeit an manchen Stellen hätte Chihaya Gibara ganz gut gestanden in den beiden Folgen. Ist ja jetzt bis jetzt das einzige Referenzmaterial, weil das ihr erster Anime-Auftritt ist, logisch. Das hätte ich jetzt tatsächlich aber eher so gewertet, dass ja auch Atsuko Tanaka erstmal in diese Rolle so ein bisschen reinwachsen und sich rantasten muss. Was ja auch öfters der Fall ist bei Synchronisation, sobald irgendwo ein neuer Charakter ist und ja, jemand für die Rolle besetzt wird, der muss dann natürlich auch erstmal so ein bisschen die Facetten des Charakters erlernen, muss wissen, okay, wie ist der genau im gesamten Spektrum dieser Reihe zu verorten, was sind so typische Charakteristika, die einfach diese Figur aufweist. Und klar, mit einer Doppelbesetzung hat es dann ein Sprecher oder eine Sprecherin immer ein bisschen schwerer, weil er oder sie immer daran gemessen wird, wie ist die Voice Performance bei dem entsprechend ersten Charakter, den er oder sie spricht. Und trotzdem, ohne dass ich da jetzt irgendwie jemanden in Schutz nehmen will, würde ich einfach wirklich die weiteren Auftritte von ihr abwarten und schauen, wie Tanaka in die Rolle reinwächst. Vielleicht ist es wirklich so ein bisschen ein etwas holpriger oder schwieriger Start für sie auch gewesen und sie taut noch etwas mehr auf und haucht dem Charakter noch etwas mehr Facettenreichtum in den nächsten Auftritten ein.
Gut, dann kommen wir zur nächsten Episode, einem einteiligen Filler, Episode 1100, die verdächtigen 20 Millionen Yen, und über diese Folge erzählt uns jetzt nochmal Olli etwas.
Ja, wir beginnen den Fall in der Detektei Mori, wo ja eine Frau ja bei Kogoro vorspricht und sagt, dass ihr Mann vor kurzem verstorben ist. Und ja, während sie dann quasi seinen Nachlass sortiert hat, hat sie im Schrank halt ein Geldbündel gefunden, was sie in Zeitungspapier eingewickelt war. Und insgesamt sind das eben 20 Millionen Yen, die da zusammenkommen, also eine ganze Menge. Und ja, das ist halt so ein bisschen, ja, seltsam für sie, und sie sagt, was ist das für Geld? Wo kommt das her? Und dann erzählt sie auch so ein bisschen, was denn ihr Mann, ja, sozusagen, was seine Geschichte ist, dass er halt ja, früher ja, eigentlich generell eher so ein, ja, so ein talentmäßig begabt, aber auch vom Pech verfolgt ist so ein bisschen. Er hat zum Beispiel früher, was hat er gemacht? Ich muss mal kurz gucken, der hat eine ganze Menge gemacht. Hat nämlich auch schon viele Preise gewonnen. Ja, zum Beispiel war es halt dann früher so, dass er Baseball recht gut gespielt hat, und dann hatte er die Chance, ins Nationalteam zu kommen. Aber bei dem Spiel, wo das dann eben die entscheidende Frage war, da hat er sich die Schulter ausgekugelt, und ja, dann konnte er halt nicht. Dann war er ein recht erfolgreicher Rennfahrer, hat ja mit berühmten Persönlichkeiten, sag ich mal, ja, ein Team gebildet und ist da Rennen gefahren, als die Formel 1 damals in Japan aufkam. Und ja, dann gab es aber da irgendwie auch einen Unfall, und das, ja, war dann auch nicht das Beste. Dann hat er eine ganz andere Richtung eingeschlagen und ist Wettesser geworden, wo man wohl aber auch ordentlich Preisgeld gewinnen konnte. Aber dann musste er irgendwie ins Krankenhaus wegen der Magenspiegelung oder so und konnte da dann auch nicht gewinnen. Also, ja, alles recht tragisch, und diese ganze Erfolgsmisere hat ihn dann schwer getroffen und ja, ihn so ein bisschen in den Abgrund des Lebens getrieben, sag ich mal. Dann hatte er mit kriminellen Kreisen zu tun, und ja, das war nicht so schön, bis er dann halt seine Frau kennenlernte, und die Eriko Nemoto, so heißt sie, hat ihn dann wieder auf den Weg der, ja, guten Seite geholt, sag ich mal. Sie haben dann entsprechend geheiratet und ein glückliches Leben zusammen gehabt. Und ja, dann ist er aber halt leider verstorben vor kurzem. Und ja, jetzt hat sie eben dieses Geld gefunden und sagt halt, ja, ich weiß nicht, wo das herkommt. Ja, vielleicht war er in irgendwelche kriminellen Machenschaften verwickelt. Und ja, eigentlich passt das jetzt nicht so zu ihm, weil, wie gesagt, sie sind seit Wären jetzt seit 10 Jahren verheiratet, der 10. Hochzeitstag hätte sich genährt, aber den erleben die beiden leider nicht mehr zusammen. Davor aber immer schön den Hochzeitstag gefeiert und mit Fotos dokumentiert und so weiter. Und ja, deswegen soll Kogoro halt nun ermitteln, woher kommt dieses Geld? Ist ja, wie gesagt, nicht wenig. Und ja, dann recherchieren sie anhand von irgendwelchen, Hinweisen im Internet, ob es da irgendwie ja was zu gibt anhand des Todesdatums vor 3 Monaten irgendwie, ob es da irgendwie einen Fall mal gab mit einem Überfall. Und ich sag mal, sie finden Parallelen, aber diese 20 Millionen wurden dabei nie erbeutet. Es gab dann zum einen einen Banküberfall, dann gab es einen Heiratsschwindel und ein Juweliergeschäft wurde auch überfallen. Und Kokoro sagt dann halt, jo, die 3 sehen wir uns genauer an, eine andere Spur haben wir eh nicht. Und sieht das Ganze so ein bisschen, wenn der das ist, dann kriegen wir den dran. Und Ran sagt dann halt, Moment, wir wollen die Unschuld von dem Mann beweisen, denn die beiden sind ja ein glückliches Paar. Und ja, der Mann kann einfach nicht böse sein. Sie ist der Meinung, so eine schicksalhafte Begegnung mit so einer glücklichen Beziehung dann, dass, ja, der kann einfach keinen Dreck am Stecken haben. Gut, das gilt es nun herauszufinden. Und sie begeben sich zum Ort der Bank, die überfallen wurde. Da erzählen die dann halt entsprechend, wie das Ganze abgelaufen ist, dass es Ausländer waren, also die haben eine fremde Sprache gesprochen. Und als sie dann die Überwachungsbänder sichten, dann fällt Conan auch auf, dass die irgendwelche Tattoos haben. Und der Mann hatte eben kein besagtes Tattoo und deswegen war er nicht Teil dieser Dreierbande, die die Bank überfallen hat. Dann besuchen sie die ältere Dame, die von dem Heiratsschwindler hereingelegt wurde. Die berichtet dann ja auch, dass sie ganz begeistert von ihm war, wie das halt bei so einem Heiratsschwindel ist. Er umgarnt die Person und sagt große Liebe und alles. Und um die Hochzeit vorzubereiten, dann schickt mir doch einfach mal das Geld. Und ja, die Dame sagt dann, ja, er war so toll und charmant und oh, und ich bin ja schon so alt und es ist überhaupt nicht leicht, einen jüngeren Mann zu finden, der auf ältere Frauen steht, die schon 2 Männer beerdigt haben, also die schon 2-mal verheiratet waren. Und sie fand das alles ganz toll, hat ihm das Geld überwiesen und ja, Geld war dann weg halt. Und ja, während sie die Chat-Nachrichten lesen, sagt Ran auch, sie hat das Gefühl, dass das eher eine Frau war. Und Conan sagt auch, ja, so bestimmte Worte, ja, lassen darauf schließen, dass die halt eher von einer Jüngeren oder eher von einem Mann verwendet werden und von einer Frau verwendet werden, nicht von einem Mann. Und deshalb, ja, sagen sie halt, wenn das eine Frau war, ist es der Mann auch nicht gewesen, also schließen wir den Fall hier auch mal aus. Und dann gehen sie ins Juweliergeschäft und Conan stutzt kurz, denn dieses Juweliergeschäft kennen wir schon aus dem Fall von Ayumis bebilderten Tagebüchern. Und der wurde mal wieder überfallen, fand ich sehr schön, später mehr dazu. Und erzählt dann halt, ja, ich war gerade dabei, hier so zu verkaufen. Und dann kam da einer rein und hat das halt mitgenommen. Und dann sichten sie auch hier die Überwachungsbänder. Und dann sehen sie, wie der Mann im Juwelenladen zu sehen ist, wie er da was betrachtet und ja, sehr zufrieden grinst. Und ja, Kokoro sagt dann halt gleich, hier, der war am Tatort, der macht ein grinsendes Gesicht, der hatte vor, den Laden zu überfallen. Das ist das Ergebnis meiner Recherche, das erzähle ich der Frau und er will da hingehen und Ran ist ganz betrübt und sagt, oh nein, das kann doch nicht sein. Ja, Conan ist sich da auch so ein bisschen unsicher und dann, ja, überlegen die beiden nochmal so ein bisschen und als Ran dann, als Conan dann in Rans Gesicht sieht, wie sie halt da traurig reinblickt, hat Conan eine rettende Idee, erinnert sich, ja, wie der Mann auf dem Video zu sehen war und, ja, lässt sich dann von Shinichi was bestätigen, den er angeschrieben hat. Und dann haben sie neue Erkenntnisse und rennen zu dem Haus von der Frau, wo Kokoro ja was sagen will. Und dann wird Kokoro betäubt und ja, Es kann dann aufgeklärt werden, Gogoro hat noch nichts gesagt. Und dann, ja, löst Conan sozusagen mit Kogoros Stimme den Fall, klärt auf, wo denn das entsprechende Geld herkommt, ja, was die entscheidenden Hinweise waren, um den Fall zu lösen und, ja, was der Mann mit den 20 Millionen dann eigentlich vorhatte. Und, ja, dann wird am Ende noch halt kurz auf die besagten Fälle Bezug genommen, den Raubüberfall und die Heiratsschwindlerin. Das stellt sich alles als richtig aus und Takagi kann das alles dann verhaften. Und so hat der Meisterdetektiv Kogoro Mori an einem Tag gleich 3 oder sogar 4 Rätsel aufgeklärt.
So als Konzept eigentlich mal wieder eine sehr interessante Folge. So mit diesem, wir müssen die Unschuld beweisen, haben wir so 3 Vorfälle. Was dann ja aber am Ende vor allem gelöst wurde mit, ich habe offscreen recherchiert und rausgefunden, ach nee, das hat gar nichts mit diesen 3 Vorfällen zu tun, sondern hier diese eine Sache von der Backstory, die sie erwähnt haben, habe ich offscreen recherchiert, dass damit was war. Ja, und das fand ich dann so ein bisschen enttäuschend. Also klar, das hat ein bisschen was damit zu tun, weil er war ja in dem Juwelierladen und warum war er da und so. Aber dass diese 20 Millionen Yen, die auch der Titel sind, dass das so erklärt wurde, ja, dass das so offscreen erklärt wurde mit, nee, das war eigentlich was ganz anderes, das fand ich doch schon sehr enttäuschend. Und deswegen, also im, so wie so also oft bei Fillern, gute Ansätze, aber dann die Ausführung am Ende hat mich dann doch wieder enttäuscht.
So, das Ende der Folge fand ich war wirklich noch so mit der stärkste Part eigentlich, weil ich meine, ich hatte wirklich gedacht, dass Nemoto diese 20 Millionen Yen irgendwoher erbeutet hat. Er hatte ja generell nicht unbedingt so die glanzvollste Vergangenheit gehabt, dann geriet er auf die richtige Bahn und dann habe ich gedacht, okay, er ist jetzt einfach wieder auf die schiefe Bahn geraten und hat sich irgendwoher diese 20 Millionen Yen zusammengeklaut, was ja dann am Ende doch nicht der Fall gewesen ist. Er hat wirklich versucht, ein aufrichtiges und ehrliches Leben zu führen. Gut, emotional ist das jetzt sicherlich nicht ein absoluter Hochpunkt und ist auch keinesfalls eine der emotionaleren Detektiv-Con-Folgen, aber das fand ich am Ende dann doch ganz schön, so mit diesem ja, Verdacht so ein bisschen zu kokettieren und rumzuspielen. Okay, vermutlich hat er ja doch irgendwie Dreck am Stecken und irgendwas hat er schon gemacht. Am Ende stellt sich raus, das Ganze sind dann eben doch nur Spekulationen gewesen. Ja, generell so von der Handlung her plätscherte es in weiten Teilen für mich so vor sich hin. Ja, also ein Filler, halt so einer der neueren Detektiv-Con-Filler eben. Was ich dann so am Ende ein bisschen noch zum Schmunzeln fand, war die Sache mit dem berühmten Formel-1-Fahrer, von dem Nemoto dann den Helm bekommen hat. Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen sind natürlich wie immer rein zufällig und unbeabsichtigt. Ja, das war, ich weiß nicht, wie ich es einordnen soll, ob ich sagen soll, ich fand das ganz lustig und okay oder over the top. In jedem Fall ist es mir im Gedächtnis geblieben und dann kann es vermutlich gar nicht so schlecht gewesen sein, wenn es einen bleibenden Eindruck hinterlässt, denke ich mal. Ja, also war in Ordnung, der Filler.
Ja, das möchte ich auch sagen. Also mir hat der Filler gut gefallen. Die Ausgangssituation war interessant, dass da eben dieses Geld war und ja, wir eigentlich gar nichts wissen. Und auch am Anfang dachte ich erst so, hä, wo sind wir, warum, wieso? Weil wir ja wirklich erstmal in der Detektei waren und sie saßen da und dann so, ja, gib doch einfach mal das ein. Und ich sagte, hä, wo sind wir, was habe ich denn verpasst? Und dann kam wirklich erst 3 Stunden vorher und dann die eigentliche Einleitung, wo ich dachte, ah, jetzt habe ich verstanden, ja. Und ja, ansonsten fand ich das war, ja, eine schöne Detektiv-Recherche-Folge, wo man dann eben entsprechend, ja, rausfinden musste, wieso und warum. Und auch interessant halt, dass dann die Summe nie gepasst hat. Und deswegen dachte ich so, naja, wenn die entsprechende Summe nicht genannt wird, dann wird das Geld da auch nicht herkommen. Ich wusste natürlich nicht, wo es herkam. Und ja, dann sind wir bei dem, was Lasse halt gesagt hat, dass das letztendlich dann, dass man da nicht drauf kommen konnte, wo das Geld herkommt, weil es halt einfach, ja, man hat es nicht aktiv gesehen. Und das Einzige, was man halt gesehen hatte, war dieses Foto aus der Rennfahrerzeit. Aber da wusste man halt trotzdem nicht, wo, das ist ein berühmter Typ und Helm und so. Und ja, nein. Und deswegen, ja, war das dann eher so. Also es war alles logisch und schlüssig, aber war dann halt in dem Moment, wie gesagt, ein bisschen schade, dass wir es halt nicht gesehen haben, sondern eben nur, ja, ich habe Shinichi angerufen, der hat mir was bestätigt. Und was? Ja, wird in der Fallauflösung gesagt. Okay, na gut. Aber ja, was ich dafür ganz lustig fand, war eben, wie gesagt, der besagte Juwelier Kaneko oder der Kaneka, ich weiß gar nicht mehr, wie der Inhaber jetzt heißt, weil in der Episode steht Kaneko auf dem Schild und ich dachte nur so, nee, nicht der studiert hat, den kenne ich doch. Hab dann auch recherchiert, wo er da schon mal aufgetreten ist, weil mit der, weißt du, da irgendwoher kennst du doch dieses Geschäft und ja, Korn und Wiki hilft auch in solchen Fragen. Ja, und da habe ich dann eben festgestellt, oh, den hatten wir schon mal und ich dachte nur so, jetzt ist ihm schon wieder was geklaut worden, das dritte Mal. Und genauso war es ja dann auch in der Episode so, ja, erzählen Sie mal von dem Überfall. Welchen Überfall meinen Sie? Und ich dachte so, Alter, was ist das für ein Geschäft, das schon dreimal überfallen wurde? Nee. Oh, und jetzt taucht es auch noch in anderen Füllerfolgen auf, nicht in Ayumis bebildertem Tagebuch 3 oder 4. Oh Mann, von daher, das fand ich sehr schön, aber auch nur, weil der so, keine Ahnung, so herrlich dämlich ist, dass er schon wieder überfallen wurde. Ja. Und ja, ansonsten fand ich das Ende aber dann auch ja recht gut gelöst eben, dass halt, wie Jens schon sagte, das Geld aus einer legalen Quelle kommt und was er dann damit vorhatte, dass er seiner Frau eine Freude machen wollte, dass man das dann halt anhand ja der Auflösung so ein bisschen so dieses, ja, ich sehe in Rans trauriges Gesicht und das gibt mir den entsprechenden Hinweis, weil die Person guckt so und wenn jemand was machen will, was böse ist, dann guckt er ganz anders. Weiß ich nicht, ob das wirklich so ist und man an sich anhand dessen irgendwas erschließen kann. Ja, weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz fand ich die Episode, wie gesagt, recht gut gelungen und bin hier in einem soliden Mittelfeld bei 3 von 5 Millionen Yen.
Ja, lustigerweise, das mit dem Juwelierbesitzer, das liegt daran, dass diese Episoden den gleichen Drehbuchschreiber haben, nämlich Akatsuki Yamatoya, der ist dafür verantwortlich, tatsächlich wohl früher ein Schüler gewesen von unserem Erzfeind Yoshio Urasawa, schreibt aber jetzt ein bisschen bodenständiger und tatsächlich, lustigerweise, was du erwähnt hattest, Jens, mit Bezug zur echten Person rein zufällig, da denkt jetzt vielleicht der eine oder andere an einen gewissen Formel-1-Fahrer bei dem Randy Shoemaker, aber tatsächlich nicht, denn der Yamatoya, der Gute, ist ein riesiger Fan von Pferderennen und hat den Randy Shoemaker nach Billy Shoemaker, also wirklich Shoemaker auf Englisch, einem der besten amerikanischen Pferderennjockeys benannt. Und der Nemoto, der Yutaka, ist nach Yutaka Take benannt, einem japanischen Pferderennjockey. Das hatte der Drehbuchschreiber auf Twitter verraten. Also ja, ist nach der berühmten Person benannt, aber nicht die, an die man als Deutscher als erstes denken würde.
Ah, das ist wirklich sehr interessant, weil ich hatte jetzt auch als erstes an Familie Schumacher natürlich gedacht, ne? Weil das ja auch erstmal so nahe liegt, zu sagen, okay, Motorsport und der Name Schumacher, das kann eigentlich nur an ja, Michael und ich weiß gerade nicht, wie sein Bruder heißt.
Ralf.
Ralf, danke. Michael und Ralf Schumacher angelehnt sein, Formel 1. Dass es jetzt an Pferdesport-Jockeys angelehnt ist, das wusste ich nicht. Aber ja, wieder was dazugelernt, finde ich sehr interessant tatsächlich. Und ich dachte, Lasse, als du eben gesagt hattest, Drehbuchschreiber, dass du sagen würdest, es entspringt der Feder von Yoshio Urasawa. Und ich bin halt froh, dass dem nicht so ist.
Das bin ich auch. Und ja, ich bin auch froh, dass wir keine Anspielung auf die Schumachers hatten, auch wenn ich total auf der falschen Fährte war und dachte, ne, echt jetzt? Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass sie darauf anspielen. Und ja, schön, dass es anders ist und dass es eben nicht so offensichtlich ist, wie wir deutschen Fans da denken. Ich weiß nicht, wie die Japaner da denken. Ich weiß nicht, wie Formel 1 da, ja, repräsentiert ist, ob die da auch als erstes dran denken würden. Von daher bin ich, ja, positiv überrascht, dass es um Pferdesport ging.
Ja, der Drehbuchschreiber ist wohl ein riesiger Pferderennen-Fan, hat einen eigenen Blog darüber und besitzt auch wohl Pferde. Und wir hatten ja in dieser Episode auch, als sie spekulieren, wie der Mann an das Geld gekommen ist, schlägt ja Ran auch vor, vielleicht hat er viel Geld beim Pferderennen verdient, wo Kogoro sich dann ja beschwert, ach nein, das ist doch immer so schwer beim Pferderennen. Ich musste einmal so viel leiden und so. Da hat er vielleicht, der Drehbuchschreiber, aus seinen persönlichen Erfahrungen ein bisschen schöpfen können an der Stelle.
Ja, und unter dem Aspekt beleuchtet das die Episode nochmal unter einem ganz anderen Licht. Das finde ich ganz, ganz nice to know, weil man dann immer noch so ein paar kleine Anstöße hat, die noch ein bisschen mehr Substanz einfach dem Ganzen verleihen. Aber klar, da musst du natürlich auch ein bisschen mehr in den Details graben. Aber es lohnt sich manchmal.
Dann schauen wir doch mal, ob sich die nächste Filler-Episode auch lohnt. Episode 1101, der Stolz des unsterblichen Mannes. Und über die erzähle ich jetzt noch mal ein bisschen was. Der unsterbliche Mann, der hier erwähnt wird, ist der Firmenpräsident der Tsukuba-Firma. Ein etwas jüngerer Typ, der ein bisschen neumodischer Geschäftsmann ist und viel neue Firmen kaufen will und immer für die alteingesessene Firma neue Projekte hat, seit er die geerbt hat. Und er berichtet dem Vorstand davon, dass schon wieder ein Anschlag auf ihn passiert ist. Schon der zweite in letzter Zeit, aber man soll nicht die Polizei rufen, weil er kommt damit schon klar, weil er ist ja unsterblich, beziehungsweise unverwundbar. Und einfach ein Megatyp ist er. Und Kuro und Conan gehen dann einen Tag später durch die Stadt und finden diesen unsterblichen Mann tot in einer Seitengasse, scheinbar von einem hohen Gebäude gestürzt oder gestürzt worden. War es Suizid oder war es Mord? Das ist die zentrale Frage. Wir haben einen Telefonanruf des Opfers kurz vor seinem Tod, der auf Suizid deutet, aber die Anschläge und ein Blatt Papier mit einer anonymen Drohnennachricht in der Tasche des Opfers deuten eher auf Mord hin. Und jetzt ist die zentrale Frage, war es Mord oder war es nicht Mord? Dafür untersuchen sie sein persönliches Umfeld und auch einige Leute aus der Firma und seine Tante sind Hinweisgeber bzw. Verdächtige. In seinem Computer finden sie dann auch in seiner Search History, in der Chronik, dass er gegoogelt hat bzw. gegoogelt hat, wie man einen Mord von einem Selbstmord unterscheiden kann. Und Kogoro kommt dann erst darauf, dass er jemanden umbringen wollte und es wie ein Selbstmord aussehen lassen wollte, aber dann von seinem Opfer getötet wurde. Stattdessen ist es ein schiefgegangener Mord. Aber Conan ist sich da nicht so sicher und teleportiert sich ein bisschen rum. Er ist mal plötzlich am Tatort, dann ist er in einer ganz anderen Wohnung und befragt jemanden, dann ist er wieder in der Firma und dann wieder auf einmal da und kommt dann zu einer anderen Lösung, nämlich dass der Mann tatsächlich Selbstmord begehen wurde, aber dann ermordet wurde von dem Täter. Das heißt, wir hatten, wie Chiba es so gut zusammenfasst, wir hatten ein Opfer, das seinen Selbstmord wie einen Mord aussehen lassen wollte und wir haben einen Mörder, der den Mord wie einen Selbstmord aussehen lassen wollte. Und dieses Konzept, das ist wahrscheinlich, war das so als erstes da, was sich der Drehbuchschreiber überlegt hat, aber hier auch finde ich tatsächlich die Auflösung, die Umsetzung wieder blöd. Con überführt dann am Ende den Täter, indem sie sagen, ja, hier, der Täter, der hat den Anruf gefaked, weil der wollte es ja wie ein, der unsterbliche Mann, weil er so toller Typ ist, will er natürlich nicht einen uncoolen Selbstmord begehen, sondern will, dass alle denken, dass er ermordet wurde. Aber will sich trotzdem umbringen, weil er kommt nicht mehr mit seinem Leben klar. Und dann sagen sie, ja, hier der Anruf da, das waren sie, Herr Täter. Und dann sagt der Täter, ja, das beweist aber nichts, also nur weil ich den Anruf gemacht habe, muss ich nicht der Mörder sein. Und dann sagt Con wirklich, ja, aber jetzt, wo wir das wissen, kann sich die gesamte Polizeiermittlung auf sie konzentrieren, und wenn sich die gesamte Polizeiermittlung auf nur einen Verdächtigen konzentriert, dann findet die Polizei schon was. Und dann sagt der Täter, verdammt, sie haben mich überführt. Ich denke mir so, oh, Beweisführung, hallo? Also diesen Fall haben wir wirklich komplett nur mit Indizien oder fast weniger als Indizien gemacht. Und ja, dann einfach sagen, ja, die Polizei wird schon was finden. Und dann ist der Täter halt überführt. Also das Konzept fand ich mal wieder okay. Also wie Chiba das zusammenfasst auf dem Papier, ja. Diese Motivation, die verschiedenen, das ist schon interessant. Aber letzten Endes, wie das dann umgesetzt war und wie das dann in einen richtigen Fall verwoben wurde, fand ich am Ende, hat mich sehr, sehr unbefriedigt zurückgelassen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Bei der Auflösung, das hatte mir tatsächlich sogar ziemlich gut gefallen, muss ich sagen, weil ich halt auch wirklich davon ausging, anhand dessen, was so Conan und Co. während der Episode ermittelt hatten, dass es dem Mann darum gehen würde, jemand anderen umzubringen und es wie einen Selbstmord aussehen zu lassen. Und am Ende war es ja so, dass er seinen eigenen Selbstmord wie einen Mord aussehen lassen wollte. Was dann damit begründet wird, er war einfach zu stolz und hat zu sehr gerne den starken Mann gespielt, als dass er es sich hätte leisten können, sein Gesicht im Moment seines Todes zu verlieren. Und Selbstmord wäre halt uncool, deshalb lässt man es wie ein Mord aussehen. War meiner Meinung nach ein exzentrisches Bild, was davon von einem wirklich sehr stolzen Menschen gezeichnet wurde. Und aus dem Aspekt, nicht mal unbedingt so aus dem kriminologischen und Mystery-Aspekt heraus, sondern eher so aus dem psychologischen Aspekt, diesen Firmenchef betreffend heraus, fand ich diese Folge doch wirklich gut und hat mir auch wirklich gut gefallen am Ende. Klar, dass dann so ein bisschen die Krimi-Komponente auf der Strecke geblieben ist, sollte bei einem Krimi-Manga und einem Krimi-Anime natürlich nicht passieren. Hat mich aber ob des Endes wirklich gar nicht so sehr berührt.
Ja, ich schlag da in die komplett andere Kerbe. Du hast gesagt, finde ich gut. Ich sag hier tatsächlich mal, finde ich schlecht. Nee, also die Episode hat mir gar nicht gefallen. Also ich finde irgendwie, die hat meiner Meinung nach so viele Fehler auch irgendwie. Also zum einen dieser Mann, der ist ein erfolgreicher Unternehmer. Der ist selbstbewusst, vielleicht so ein bisschen arrogant und sagt halt nur, die Starken überleben und ich bin hier der King und deswegen mache ich euch alle platt. Und dann hat er aber irgendwie, und das ist ja auch das, was Megure halt sagt, ja, der ist so ein starker Mann und hat so ein selbstsicheres Auftreten, der kann keinen Selbstmord begangen haben, das sagen auch die Leute so. Und ich dachte, ja, so ein Typ bringt sich doch nicht um. Und dann er bringt sich doch um, weil er, keine Ahnung, weil er mit dem Druck nicht klarkommt oder so. Hat sich mir nicht erschlossen. Und dann eben zu sagen, ja, aber einfach Selbstmord begehen ist total uncool und passt nicht zu meinem starken Image. Deswegen lasse ich das anders aussehen. Warum bringt er sich überhaupt um, also wenn er doch so ein starker Mann ist und viel erreicht hat und so, also das erschließt sich mir schon mal nicht. Dann dieser Anruf bei der Tante, wo die Tante ihren eigenen Neffen nicht erkennt an der Stimme, weil es war ja nicht der Neffe, es war ja der Täter, und sie erkennt den eigenen Neffen nicht, also weiß ich auch nicht, ob das so Sache ist und ja, dann der Täter selbst auch irgendwie ist auch irgendwie so total sein Grund erstmal, ja, ich bringe den einfach um, weil ich mag den nicht gefühlt so und ja, weiß ich, dann sei irgendwie, um dann die Firma irgendwie, ja, die Leute sollen ihre Einstellung wieder ändern, deswegen bringe ich den um und zeige denen allen, was das für ein Waschlappen ist. Auch total, weiß ich nicht. Und ja, dann, ja, das, was Lasse auch schon bemängelt hat, diese Sache am Ende mit, ja, wir haben zwar keine Beweise, aber wenn die Polizei ermittelt, dann wird sie schon irgendwas finden. Also es ist nicht mal gesagt, dass die was finden und er gibt einfach alles zu. Hä? Jeder andere würde sagen, ja, ohne Beweise können sie mir gar nichts. Und dann einfach so, also, ja, nee, also, da muss ich echt sagen, nee, also da bin ich nicht, ich bin da nicht hintergestiegen. Ich konnte dem Ganzen irgendwie nicht so richtig folgen. Es hat sich mir nicht logisch irgendwie zusammengesetzt. Und ja, deswegen gehe ich aus dieser Episode mit einem sehr unzufriedenen Gefühl und würde sie mir auch nicht nochmal anschauen und ja, lande nur bei einem von insgesamt 5 unsterblichen Männern.
Zumindest bei dem Aspekt mit dem, dass man so sagt, so ein selbstsicherer Typ und so erfolgreich, der würde sich doch nicht umbringen und so. Zumindest da würde ich sagen, doch, also das kann schon passieren. Meistens sind es die Leute, von denen man es gar nicht glauben würde, dass sie es sind. Und wahrscheinlich ist das auch so eine Kritik an dieser Hustler-Kultur, die wir so ein bisschen ja auch auf Social Media sehen mit diesen neumodischen Geschäftsmännern. Sowas, wenn man auf TikTok dann irgendwie sieht, komm in die Gruppe und dann hier, ich habe mit dem Trick so und so viel Geld gemacht irgendwie und du kannst das auch. Diese ganzen toxischen männlichen Typen. Und dass da viel von dem Geprahle und so, dass das Fassade ist und die innen drin vielleicht einen ganz anderen Abgrund haben und so, das kann, da gehe ich schon noch mit und das könnte ich mit gutem Willen auch so als Kritik an so einer modernen Form von Männlichkeit und so Geschäftsgebaren sehen, aber dass dann gleichzeitig das gepaart wird mit so einer, dass der Narzissmus, der dann so ausgeprägt ist, dass man nicht mal den eigenen Tod in dem Sinne normal dastehen lassen kann, das ist dann vielleicht ein bisschen zu sehr, dann ist der Bogen vielleicht ein bisschen zu sehr überspannt, dass dann dieses glaubwürdige Selbstmordding so wieder rübergezogen wird, so, dass der dann wirklich so hypermäßig narzisstisch ist, dass er nicht mal das irgendwie so dastehen lassen kann, da wurde es mir dann so ein bisschen zu wild. Und da wäre für mich auch wieder so ein Ding, wo ich sagen würde, so der Ansatz, da erkenne ich einen guten Ansatz so, weil sie ja auch so gesagt haben, die, ja, die jungen Leute, die folgen dem so und die Älteren sind so, was ist das denn irgendwie? Was macht der denn da für einen Quatsch? So, da sehe ich so ein bisschen fast schon gesellschaftskritische Ansätze mit so ein bisschen guten Willen. Aber das war, ist dann für mich auch so ein Aspekt gewesen, der dann letztendlich in der Umsetzung dann zu nicht befriedigend umgesetzt wurde. So, und das frustriert mich dann fast noch mehr, wenn ich so erkenne, da waren die guten Ansätze und dann wurde damit nicht so wirklich was gemacht. Das finde ich dann fast noch frustrierender.
Ja, um diesen Gedanken noch ein bisschen weiter zu spinnen, jetzt konkret bezogen auf Japan und die japanische Einstellung zum Thema Arbeit und Leben. Wenn, sagen wir mal, der kollektive Westen, würde ich jetzt mal sagen, eine Leistungsgesellschaft ist oder sich generell durch den Leistungsgedanken bei Arbeit und Beruf auszeichnet, dann würde ich Japan tatsächlich als Hochleistungsgesellschaft bezeichnen, weil in Japan ja wirklich der Beruf quasi Lebensinhalt wird, also zwangsweise Berufung wird, weil es die Gesellschaft und der Konformismus so vorgeben. Und da gilt dann natürlich auch, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du Leistung zeigen, dann musst du aber auch deine Emotionen und vielleicht deine Normen und Werte, die du persönlich hast, hinten anstellen, um nicht am Ende hinten runterzufallen und als Versager zu gelten, der es nicht geschafft hat, in dieser Hochleistungsgesellschaft Fuß zu fassen. Und In dieser Folge war es ja auch so, dass es derjenige, der da Firmenpräsident war, der sich da dann am Ende umgebracht hat, ja meinte, ich weiß nicht, wie viel waren es, 2, 3 oder mehr Leute quasi ja, zerquetscht, also wirtschaftlich und ja, besiegt, ausgeschaltet hat und somit auch quasi sich beruflich erhöht und über diese gestellt hat. Und er ja dann am Ende aber auch meinte, gerade das habe ihm ja Gewissensbisse bereitet, weil er letzten Endes diese Werte, die er da nach außen gezeigt hat, innerlich eigentlich gar nicht vertreten hat von Grund auf. Und das hat ihn ja in ein ziemliches Dilemma gestoßen. Und ja, was du auch sagtest, Lasse, es sind halt Ansätze, aber es wird nicht vertiefend dargestellt. Ist halt in 24 Minuten abzüglich Opening und Ending auch schwierig, da eine ordentliche Episode dann draus zu machen, die solche Sachen tiefer behandelt. Nur ich denke, so ein bisschen auch Kritik generell an der japanischen Arbeitsmoral ist nicht falsch, das in dieser Episode auch zu sehen.
Okay, und damit sind wir für diesen Monat am Ende der Anime-Episoden in Japan angelangt. Wie Olli schon gesagt hat, wir wissen nicht genau, wann die nächsten Manga-Umsetzungen kommen. Bisher, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist uns nur die nächste Filler-Folge bekannt. Episode 1102, Akabeko und die drei glücklichen Männer. Akabeko, das ist so ein rotes Bullenspielzeug, was in Japan wohl relativ bekannt ist. Es ist halt so ein bisschen Eigenname. Am 4. November 2023 wird die Folge ausgestrahlt. Wie gesagt, am 28. war Filler. Wenn ihr jetzt den Podcast am Sonntag hört, zur Zeitpunkt der Veröffentlichung, ist die Folge jetzt schon gelaufen und wir wissen schon mehr. Jetzt, hier aktuell, wissen wir es aber noch nicht, denn wir sind jetzt am Ende dieses Concast News Podcasts angelangt für den Monat Oktober 2023. Ich bedanke mich jetzt schon mal ganz recht herzlich für alle, die bis hierhin zugehört haben und verweise noch auf unsere Internetpräsenzen. Auf connews.org versorgen wir euch mit allen News rund ums Thema Detektiv Conan und Gushō Aoyama und Yaiba und so weiter. Dasselbe könnt ihr euch auch selber aneignen an Infos im conwiki.org, einem großen Mitmach-Wiki zu all diesen Themen, könnt ihr euch informieren und selber Wissen beitragen. conforum.org, da könnt ihr mit anderen Leuten diskutieren. Auf unserem Discord-Server connews.org/discord findet ihr den Invite-Link, könnt ihr mit anderen Fans chatten, zum Beispiel über Film 26. Da wurde ganz aktiv und fleißig sich miteinander ausgetauscht zu den Kinoerlebnissen. Auf Social Media findet ihr uns auf twitter.com/connews, facebook.com/connews, instagram.com/connews und youtube.com/connews. Unterstützen geht über unseren Patreon, indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro Boost ausstattet oder indem ihr über unsere Amazon Affiliate Links einkauft. Ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, auch ich sage danke fürs Zuhören, hoffe euch hat der Podcast gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.